Sie hören die Nachrichtensendung Cut News auf Nova Radio. Die Schlagzeilen.
Nein heißt Nein. Interview mit Kaplan Wittmer. Kardinal Björk zum Fall Privatmesse. 2000 Jahre alte Schriftfragmente. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, in der Nachrichtensendung Cut News auf novaradio.ch. Wie Sie gewohnt sind, prämieren wir Sie Ende der Arbeitswoche über den katholischen Glauben, sei es aus Vatikan, der Welt, aus Europa oder der Schweiz. Natürlich verbinden wir auch Politik und Kultur in Verbindung mit unserem katholischen Glauben und informieren wir Sie auch über dieses Thema. Natürlich sind wir auch auf Spenden angewiesen, so dass dieser Sender weiter Bestand halten kann, sei es mit dieser Nachrichtensendung oder auch die verschiedenen Nachrichten. Wie Sie spenden können, sei es monatlich oder jährlich, finden Sie auf unserer Webseite www.novaradio.ch. Aus Studio begrüßt Sie der Chefredaktor Davor Novakovic. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen in der Nachrichtensendung am heutigen Heiligen Stephanstag. Heute wurde auch ein neuer Bischof geweiht, und zwar Bischof Boma im Bistum Chur. Nun, ein paar Nachrichten habe ich vorbereitet und dann haben wir einen neuen Mitarbeiter erhalten, Gott sei Dank, und das ist Kaplan Monsignor Thomas Wittmer aus dem Vatikan. Er ist Kaplan in der Schweizer Garde. Nur zu Beginn ist es endlich klipp und klar, dass es ein Nein, Nein heißt zur gleichgeschlechtlichen Ehe und zu Wiederverheirateten. Das sagt der Präfekt Luis Kardinal Ladaria. Und Cut.net titelt so: Nein. Der Heilige Stuhl hat heute bzw. am Montag durch die Kongregation für die Glaubenslehre ein Responsium ad dubium der Kongregation für die Glaubenslehre über die Sendung von Verbindungen von Personen gleichen Geschlechts veröffentlicht. Ich zitiere: Papst Franziskus wurde in der dem unterzeichnenden Sekretär dieser Kongregation gewährten Audienz über das vorliegende Responsum ad dubium samt der Erläuterungsnote informiert und hat ihre Veröffentlichung gut geheißen. Rom, am Sitz der Kongregation für die Glaubenslehre, am 22. Februar 2021, dem Fest der Kathedra Petri, wurde damals das Dokument aufgesetzt. Nun möchte ich den Wortlaut kurz vorlesen. In einigen kirchlichen Bereichen verbreitet sich Projekt und Vorschläge von Segnungen für Verbindungen von Personen gleichen Geschlechts. Nicht selten sind solche Projekte durch den aufrichtigen Willen motiviert, homosexuelle Personen anzunehmen, die sie begleiten und ihrem Wege der Glaubenswachstum anzubieten. Ich zitiere: Damit diejenigen, welche die homosexuelle Tendenzen zeigen, die notwendige Hilfe bekommen können, um den Willen Gottes in ihrem Leben begreifen und ganz zu erfüllen. Zitat Ende. Auf diesem Wege können das Hören des Wort Gottes, das Gebet, die Teilnahme an liturgischen Handlungen der Kirche und praktizierender Nächstenliebe eine wichtige Rolle bei der Förderung und Bemühungen spielen, die einige Lebensgeschichte zu deuten, so frei und verantwortungsbewusst die einige Taufberufung anzunehmen, weil, ich zitiere, Gott jeden Menschen liebt und Gleiches tut auch die Kirche, indem sie jede ungerechte Diskriminierung ablehnt. Zitat Ende. Unter den liturgischen Handlungen der Kirche sind Sakramentalien von besonderer Bedeutung als heilige Zeichen, durch die in einer gewissen Nachnahme der Sakramente Wirkungen besonders geistlicher Art bezeichnet und der Kraft der Fürbitte der Kirche erlangt werden. Durch diese Zeichen werden die Menschen bereitet, die eigentliche Wirkung der Sakramente anzunehmen. Zugleich wird durch solche Zeichen das Leben in seinen verschiedenen Gegebenheiten geheiligt. Zitat Ende. Der Katechismus der katholischen Kirche erläutert weiter im Nummer 1670. Die Sakramentalien verleihen die Gnade des Heiligen Geistes nicht nach Art der Sakramente, sondern bereiten durch das Gebet der Kirche vor, die Gnade zu empfangen und mit ihr mitzuwirken. Zur Sakramentalien gehören Segnungen, mit denen die Kirche, ich zitiere, die Menschen aufruft, Gott zu preisen, sie auffordert, seinen Schutz zu erbitten und sie ermahnt, nach seiner Barmherzigkeit mit der Heiligkeit des Lebens würdig zu erweisen. Zitat Ende. Darüber hinaus sind sie in einer gewissen Nachahmung der Sakramenten eingesetzt und beziehen sich immer und hauptsächlich auf geistige Wirkungen, die sie Kraft der Fürbitte der Kirche erlangen. Um der Natur der Sakramentalien zu entsprechen, ist deshalb erforderlich, dass, wenn über einige menschliche Beziehungen ein Segen heraufgerufen wird, abgesehen von der rechten Absichten derjenigen, die daran teilnehmen, die sie zu segnenden Wirklichkeit objektiv und positiv darauf hingeordnet ist, die Gnade zu empfangen und auszudrücken. Und zwar im Dienst der Pläne Gottes, die in den Schöpfung eingeschrieben und von Christus dem Herrn vollständig offenbart sind. Mit dem Wesen der Kirche, von der Kirche erteilte Segnungen ist daher nur vereinbar, wenn an sich darauf hingeordnet ist, diesen Plänen zu dienen. Aus diesem Grund ist es nicht erlaubt, Beziehungen oder selbst stabile Partnerschaften einen Segen zu erteilen, die eine sexuelle Praxis außerhalb der Ehe, das heißt außerhalb einer unauflöslichen Verbindung eines Mannes und einer Frau, die an sich für die Lebensweitergabe offen ist, einschließlich wie dies bei Verbindung von Personen gleichgeschlechtes der Fall ist. Das Vorhandensein positiver Elemente, die sich im Betrachtenden dennoch zu schätzenden und hervorzuhebenden sind, in solchen Beziehungen ist trotzdem nicht in der Lage, diese zu rechtfertigen und sie daher rechtmäßig zum Gegenstand einer kirchlichen Segen zu machen, weil diese Elemente im Dienst einer Verbindung stehen, die nicht auf den Plan des Schöpfers hingeordnet ist. Da die Segnungen für Personen in Beziehungen zu den Sakramenten stehen, kann darüber hinaus die Segnung gleich Geschlechterverbindung nicht als zulässig angesehen werden, weil sie in gewisser Weise eine Nachahmung oder einen analogen Hinweis auf den Brautsegen dargestellt würde, der auf den Mann und Frau herabgerufen wird, die sich im Sakrament der Ehe vereinigen, da es keinerlei Fundamente dafür gibt, zwischen den homosexuellen Lebensgemeinschaften und den Plan Gottes über Ehe und Familien Analogien herzustellen, auch nicht in einem weiteren Sinn. Die Erklärung der Unzulässigkeit von Segnungen der Verbindungen von Personen gleichen Geschlechts ist daher weder eine ungerechte Diskriminierung noch enthält sie die Absicht, eine solche zu sein, sondern ruft die Wahrheit des liturgischen Ritus in Erinnerung und das, was dem Wesen der Sakramentalien zutiefst entspricht, so wie die Kirche sie versteht. Die christliche Gemeinschaft und die geistlichen Hirten sind aufgerufen, Menschen mit homosexuellen Neigungen mit Respekt und Takt aufzunehmen. Sie werden im Einklang mit der kirchlichen Lehre die am besten geeigneten Wege zu finden wissen, um ihnen das Evangelium in seiner Fülle zu verkünden. Diese Personen mögen gleichzeitig die aufrichtige Nähe der Kirche anerkennen, die sie fürbetet, sie begleitet, mit ihnen den Weg des christlichen Glaubens teilt und ihre Lehre mit aufrichtigen Bereitwilligen anzunehmen. Die Antwort auf das vorgelegte Dubium schließt nicht aus, dass Segnungen einzelnen Personen mit homosexueller Neigung gespendet werden, die den Willen bekunden, in Treue zu den geoffenbarten Plänen Gottes zu leben, wie sie in der kirchlichen Lehre vorgelegt werden. Sie erklärt jedoch jede Segnungswort für unzulässig, die dazu neigt, ihre Verbindung anzuerkennen. In diesem Fall würden die Segnungen nämlich die Absicht zum Ausdruck bringen, nicht bestimmte Einzelpersonen den Schutz und die Hilfe Gottes in oben genannten Sinne anzuvertrauen, sondern einen Schluss und ihre Lebenspraxis zu billigen und zu fördern, die nicht als objektiv auf die geoffenbarte Pläne Gottes geoffenbart anerkannt werden können. Gleichzeitig erinnert die Kirche daran, dass Gott selbst nicht aufhört, jedes seiner Kinder zu segnen, die in dieser Welt pilgern, denn für ihn sind wir wichtiger als alle Sünden, die wir begehen können. Aber er segnet nicht die Sünde und er kann sie nicht segnen. Er segnet den sündigen Menschen, damit er erkennt, dass er teils einen Liebesplan ist und sie von ihm verändern lässt. Denn er nimmt uns so, wie wir sind, aber lässt uns nie so, wie wir sind. Aus diesen Gründen verfügt die Kirche weder über die Vollmachtverbindung von Personengleichgeschlechtigen im oben gemeinten Sinn zu segnen, noch kann sie über diese Vollmacht verfügen. Papst Franziskus in den unterzeichneten Sekretär der Kongregation gewährte Audienz über das vorliegende Responsum ad dubium samt der Erläuterung der Synode informiert und hat ihre Veröffentlichung gut geheißen. Rom am 7. der Glaubenskongregation für die Glaubenslehre am 22. Februar 2021, dem Fest der Cathedra Petri, durch und von Luis Kardinal Ladaria, den Präfekten. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wie ich am Anfang der Nachrichtensendung schon gesagt habe, haben wir einen neuen Mitarbeiter zu Fragen der Schweizer Garde und Vatikan. Das ist der Kaplan Monsignor Thomas Wittmer. Monsignor Wittmer, herzlich willkommen in der Nachrichtensendung.
Vielen Dank.
Bevor ich Ihnen die erste Frage stelle, können Sie sich kurz vorstellen?
Ja, wie schon gesagt, mein Name ist Thomas Wittmer. Ich bin Priester der Diözese Chur in der Schweiz. Ich bin in Bonstetten im Kanton Zürich aufgewachsen. Und seit Januar 2016 bin ich Kaplan der päpstlichen Schutztruppe, der päpstlichen Schweizer Garde im Vatikan.
Nun, die erste Frage ist, welche Aufgabe hat ein Kaplan in der Schweizer Garde?
Ja, es geht um die geistliche Betreuung der Gardisten. Diese kommen ja für zwei oder mehrere Jahre aus allen Regionen der Schweiz in den Vatikan, um sich für die Sicherheit des Heiligen Vaters einzusetzen. Es ist eine einmalige Erfahrung. Der Dienst im Vatikan bietet eine Gelegenheit, sich mit unserem katholischen Glauben auseinanderzusetzen. Zu meinen Aufgaben gehören konkret die Feier der Heiligen Messe, der Sakramente, die geistliche Unterweisung durch Katechesen, die konkrete Seelsorge sowie, wenn es die Corona-Situation erlaubt, auch die Durchführung kultureller Aktivitäten. Der Vatikan, auch Rom, bieten ja so viel an Kultur und Geschichte.
Wie viele Gardisten gibt es zurzeit im Vatikan?
Ja, im Moment sind es 129. Das entspricht fast dem Vollbestand. Der Vollbestand wäre 135.
Sie haben mir im Vorgespräch schon gesagt, dass es im Mai eine Vereidigung geben wird von neuen Gardisten. Tun Sie mich korrigieren, falls ich es falsch verstanden habe. Wann und wie wird die nächste Vereidigung aussehen in der Zeit von Corona?
Ja, die Vereidigung wird stattfinden, trotz der Schwierigkeiten. Die Vereidigung ist immer ein sehr feierlicher, ein sehr schöner Moment. Bei der Vereidigung schwören die Schweizer Gardisten im Notfall das Leben für den Heiligen Vater, den Nachfolger des Apostels Petrus, hinzugeben. Das ist heroisch. Und der Glaube ist in diesem Zusammenhang sehr wichtig. Wir sind daran, die Vereidigung vorzubereiten. Voraussichtlich kann sie am 6. Mai stattfinden. Allerdings werden wir auch dieses Jahr auf eine große Feierlichkeit mit vielen Leuten verzichten müssen. Das hat aber dann den Vorteil, dass die Vereidigung in einem familiäreren Rahmen stattfinden kann, wo die Gardisten mit ihren Familien mehr im Vordergrund stehen.
Ist das schon quasi sicher, dass es keine, in Anführungszeichen, große Feier wird, sondern nur die Familienangehörigkeit?
Ja, es sieht so aus. Momentan kommen doch auch wenige Leute in den Vatikan. Das hängt alles zusammen mit der Corona-Situation. Im Moment ist in Italien auch wieder das Gefahrengebiet Lazio, die sogenannte rote Zone. Rot bedeutet, dass es einige Restriktionen gibt. Und das hängt alles ein bisschen von dieser Situation ab.
Nun hat man sicherlich schon gemerkt, die Zuhörer und Zuhörerinnen, die die Live-Übertragung aus Vatikan sehen, dass der Hauptaltar seit Monaten schon verwiesen ist. Können Sie uns sagen, weshalb wird der Hauptaltar, also der Petrus- oder Petri-Altar, seit Monaten nicht mehr benutzt?
Diese Frage betrifft nicht direkt den Dienst der Schweizer Garde, sie hat aber trotzdem einen Einfluss auf den Dienst, weil das verändert den Dienst, das ist ganz klar. Diese Frage hängt auch mit der derzeitigen Pandemie zusammen. Menschenversammlungen werden vermieden und durch die Restriktion des italienischen Staates, wie ich gesagt habe, ist auch die Mobilität der Menschen in Rom eingeschränkt und es können weniger Leute kommen. Somit finden auch die Papstmessen in einem kleineren Rahmen statt. Dazu eignet sich der Altar der Kathedra besser, da dort zum einen eine Menschenansammlung vermieden werden kann und trotzdem die Menschen auch nicht zu weit verstreut sind. Also sobald wieder mehr Leute kommen, besteht die Heilige Messe wieder am Altar der Confessio, am Hauptaltar gefeiert werden.
Wie viel sind zurzeit zugelassen bei den Papstmessen? Wie viele Gläubige sind zugelassen?
Das sind ungefähr 100 Leute normalerweise.
Wir stehen knapp zwei Wochen vor der Karwoche. Können Sie uns sagen, wie werden die Kar- und Ostertage im Vatikan ablaufen und aussehen? In Zeit von Corona natürlich.
Ja, die Feiern werden stattfinden. Karfreitag, der Hohe Donnerstag, die Osternacht, Sonntag, der Ostersonntag. Aber auch hier aufgrund der Pandemie gibt es auch für Ostern starke Restriktionen. Es ist anzunehmen, dass die Kar- und Ostertage im Vatikan ähnlich wie letztes Jahr sein werden, also mit wenigen Menschen. Und bei der Schweizer Garde werden wir versuchen, das Hochfest der Auferstehung unseres Herrn unter Beachtung der geltenden Corona-Regeln so schön und so feierlich wie möglich zu beginnen.
Dürfen die Schweizer Gardisten über diese Ostertage eigentlich ihre Familien in der Schweiz besuchen gehen?
Ja, es ist so, also die haben Ferien, eine gewisse Anzahl Tage Ferien, und die werden auch bezogen allerdings über das Jahr verstreut, einfach immer so, dass genügend auch hier sind, um den Dienst absichern zu können. Also einige können vielleicht über Ostern nach Hause fahren, andere müssen hier bleiben. Das gibt es ein eigenes Planungsbüro dafür, dass das alles koordiniert, so damit dann alle im Einsatz sind, wenn sie gebraucht werden.
Nun, wenn man die Auslandsreisen anschaut oder auch im Vatikan, sind ja die Schweizer Gardisten zuständig, aber auch die italienische Gendarmerie. Können Sie uns den Unterschied erklären, wer ist zuständig für den Ablauf bzw. den Schutz von dem Papst und welche Aufgabe hat dort die Schweizer Garde?
Ja, also man muss sich das so vorstellen, die Gendarmerie, das ist eigentlich die Polizei des Vatikanstaates. Also sie kümmert sich um die Fragen innerhalb des Staates, Fragen, die wesentlich ist, die Polizei. Also es geht auch um die Sicherheit. Die Schweizer Gardisten sind verantwortlich, also für den Schutz des Heiligen Vaters und auch für den Apostolischen Palast. Dienste der Schweizer Gardisten sind sehr vielfältig. Also es gibt einen Ordnungsdienst. Bei den Audienzen werden die Leute eingewiesen, dann den Ehrendienst des Vaters, auch Staatspräsidenten, Botschafter und so weiter, werden diese dabei und leiten den sogenannten Ehrendienst. Dann gibt es den Sicherheitsdienst, also den Nahschutz, dass die Gardisten beim Heiligen Vater sind, wo für den Schutz eben dann, wenn der Heilige Vater bei den Audienzen ist. Und dann gibt es aber auch den Dienst auf den einzelnen Dienstposten. Also da geht es darum, dann die Sicherheit im Apostolischen Palast zu gewährleisten.
Die letzte Frage, Monsignor Wittmer, ist: Seit ein paar Tagen kursiert ein Dokument oder auch die Nachrichten, dass der Vatikan die Privatmessen in der Seitenaltäre im Petersdom verbietet. Können Sie etwas dazu sagen?
Ich habe das gehört, das steht in einem Dokument des Staatssekretariates. Wie dieses Dokument entstand und welches die Hintergründe dazu sind, weiß ich nicht. Es geht darum, Charakter und die liturgische Tiefe mehr zu unterstreichen. Das Dokument sieht vor, dass zu den gegebenen Zeiten weiterhin Eucharistie gefeiert wird, allerdings in Konzelebration mit Ministrant, Kantor und Lektor. Es wird nicht in Frage gestellt, dass jede heilige Messe mit oder ohne Volk gefeiert, nie an Wirksamkeit und geistlichen Gewinn für Lebende und Verstorbene im Reinigungszustand ein. Im konkreten Fall dieses Dokumentes ist aber auch anzumerken, dass es einige Fragen etwa zur Zuständigkeit des Staatssekretariats zur Regelung der Messfeiern in der Basilika St. Peter gibt. Also mehr kann ich dazu nicht sagen, das ist das, was ich weiß, ja.
Lieber Kaplan Monsignor Wittmer, ich möchte mich herzlichst bedanken und ich wünsche Ihnen gesegnete und frohe Kar- und Ostertage und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder um die Schweizer Garde oder Thema etwas zum Vatikan gibt.
Sehr gut, vielen Dank, Ihnen auch alles Gute.
Das war Kaplan Monsignor Thomas Wittmer aus dem Vatikan. Machen wir hier nun einen kurzen Break und dann noch eine Nachricht.
Wie Sie im Interview, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, gehört haben von Kaplan Thomas Wittmer, kursiert ein Dokument zu Verbot von 1 Privatmessen. Und da sagt der Kardinal Björk, widerspricht dem Kirchenrecht. Kardinal Björk gegen Neuregelung der Einzelzelebration im Petersdom, titelt kat.net. Das Dokument sei aus formalen und inhaltlichen Gründen abzulehnen. Raimund Kardinal Björk, der ehemalige Präfekt der apostolischen Signatur, hat in einer Stellungnahme die geplante neue Regelung der Einzelzelebration, also eben die Privatmessen, im Petersdom scharf kritisiert. Das Dokument berechtigt in Form und Inhalt zur tiefsten Sorge der Gläubigen und vor allem der Priester. Das Staatssekretariat, dessen erste Sektion das Dokument erlassen hat, sei für die liturgische Disziplin der Kirche, ich zitiere, und insbesondere für die liturgische Disziplin an der Basilika St. Petri im Vatikan, Zitat Ende, gar nicht zuständig, schreibt Kardinal Björk. Er kritisiert, dass das Dokument formalen Kriterien nicht entspreche. Es sei nicht unterschrieben und weise keine Protokollnummer auf. Der Petersdom habe jetzt einen Kardinal-Erzpriester, dem aber das betreffende Dokument gar nicht offiziell zugestellt worden sei, bemerkt Kardinal Björk. Das Dokument des Staatssekretariates schreibe den Priestern, die im Petersdom zelebrieren wollen, die Konzelebration vor. Das widerspreche dem Kirchenrecht, fährt er fort. Jeder Priester habe das Recht, die heilige Messe einzeln zu feiern. Es handle sich dabei, ich zitiere, auch um eine große geistliche Frucht für die ganze Kirche, Zitat Ende, da die unendlichen Verdienste des heiligen Messopfers in einer unserer endlichen und zeitlichen Natur angemessene Weise stärker und umfassender zur Anwendung kommen, Zitat Ende. Björk erinnert in diesem Zusammenhang an den Konzil von Trient, dass Einzelzelebrationen nicht als private und unerlaubte Messen verurteile, sondern als wahrhaft gemeinschaftliche Messen betrachte. Einerseits könne das Volk in ihnen geistige kommunizieren, andererseits feiere der Priester nie für sich allein, sondern für alle Gläubigen, die zum Leib Christi gehören. Auch wenn physisch niemand anwesend sei, würden die Engel und die Heiligen bei jedem Messen assistieren, betont der Kardinal. Die außerordentliche Form des römischen Messritus soll nach dem Dokument des Staatssekretariats nur mehr an vier Zeiten in der Clementinischen Kapelle des Petersdom zelebriert werden. Das widerspreche dem Kirchenrecht, schreibt Kardinal Björk, da jeder Priester das Recht habe, die Messe in einer außerordentlichen Form zu feiern und man nicht davon ausgehen könne, dass es an jedem Tag nur vier Priester geben werde, die dies auch tun wollten. Das Dokument sollte daher noch vor seinem geplanten Inkrafttreten am 22. März wieder aufgehoben werden, schreibt Kardinal Björk. Diesen Text haben wir erst nach diesem Interview mit Kaplan Thomas Wittmer, Monsignor Wittmer, erhalten. Machen wir hier nun einen letzten Break. Die letzte Nachricht kommt aus dem Heiligen Land und von den Kollegen von Vatican News zur Verfügung gestellt. Und sie titeln Israel 2000 Jahre alte Schriftrolle am Toten Meer gefunden. Israelische Archäologen haben Dutzende Fragmente einer 2000 Jahre alten Schriftrolle in den jüdischen Wüsten gefunden. Die überwiegend auf Griechisch verfasste Rolle enthält biblische Texte aus den 12 sogenannten kleinen Propheten, darunter Sacharja und Nachum, die, wie die israelische antiken Behörde IAA laut katholischer Nachrichtenagentur KNA am letzten Dienstag mitteilte. Es handelt sich demnach um den ersten derartigen Fund seit 60 Jahren. Der Fund stammt aus einer Höhle in Nachal Hever südwestlich von Ein Gedi am Toten Meer. Sie liegt rund 80 Meter unter dem Cliff und ist nur mit Seilen erreichbar. Bekannt wurde sie als Höhle des Horrors, weil in ihr 40 Skeletten von Schutzsuchenden aus der Zeit der Bar Kochba-Aufstandes, das war 132 bis 135 nach Christus, gefunden wurden. Zeugnisse für die Weitergabe biblischer Texte. Auf einem der Sakramente identifizierten die Forscher zwei Verse aus dem achten Kapitel des biblischen Sacharjas-Buchs. Ich zitiere: Das sind die Dinge, die ihr tun sollt, sagt untereinander die Wahrheit, fällt an eurem Stand Toren, urteile die Wahrheit entsprechen und den Frieden dienen, plant in eurem Herzen nichts Böses gegen eure Nächsten und liebt keine verlogenen Schwüre. Denn das alles hasse ich, Spruch des Herrn. Zitat Ende. Als zweiten Text rekonstruierten die Forscher die Verse 5 und 6 aus dem ersten Kapitel des Nahbuches. So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das war es für heute. Wir haben Sie informiert, ich hoffe so gut wie möglich. Besuchen Sie unsere Webseite www.novaradio.ch oder eben auch unsere Facebook-Seite novaradio.ch. Aus dem Studio verabschiedet sich Davor Novakovic und ich wünsche Ihnen ein frohes und gesegnetes Wochenende und wir hören uns dann am Montag in der Sendung Betrachtungen Opus Dei und dann noch den fünften Teil der Fastenzeit. In jedem Haushalt Gottes Segen. Musik.